der Sport über die Sichtbarkeit von Frauen nachher wieder die Auswirkungen hat auf Mädchen in der Schule, die Vorbilder haben, Vorbildfunktionen, Fernsehen, Idol, naivere, sich auch wollen bewegen. Die Sichtbarkeit von Frauen im Sport, die ist eben auch noch in den Kinderschuhen. Und da ist man jetzt wirklich auch dran, auch von Seiten, vor allem Swiss Olympic, mit sehr vielen Millionen, die gesprochen worden sind, die sind jetzt um.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Ich war heute ein bisschen nervös gewesen und jetzt bin ich ein bisschen stolz auf uns, weil wir haben heute das erste Mal allein die ganze Technik angebracht.
Ja.
Also fast allein. Alex hat mir noch ganz ein bisschen geholfen.
Ja, und du hast den grossen Teil gemacht. Ich habe vor allem zugeschaut und bewundert. Mentale Unterstützung geben.
Ich finde das einfach sehr ein wichtiger Part.
Bewundert.
Also so unterstützt werden, habe ich.
Super richtig,
unterstützt werden. Und das Einzige, was ich mich bei unserer Vorbereitung jetzt gerade ein bisschen frage, ist, wir haben jetzt das Fenster zugemacht wegen der guten Tonqualität und ich fange jetzt schon ein bisschen an zu schwitzen.
Ja.
Das bedeutet, dass es könnte wieder eine Podcast-Folge geben, wo ich mich wird ausziehen.
Ja.
Oder wo ich von dieser schweren Entscheidung stehe, ausziehen oder das Fenster aufmachen und dass man die Vögel ein bisschen hören und was da sonst noch so umeinander fliegt. Einfach, dass du schon vorbereitet bist.
Gut, danke.
Und was mich auch freut heute, ist, dass ich sage und schreibe gerade 4 Aufladekabel in meiner Tasche habe. Ich habe normalerweise 4 Chimpis in meiner Tasche, nicht Aufladekabel, weil ich ja immer kein Aufladekabel habe. Und jetzt hast du mir eins wieder zurückgegeben, wo ich da vergessen habe, gell?
Ja, genau. Und gleichzeitig hast ja du dann meinen Laptop noch einmal zusammengelegt und ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte ihn irgendwo vergessen.
Und so das Vergessliche, ich habe heute übrigens am Morgen in der Praxis, ich bin heute schon in der Praxis gewesen, habe ich sie, die gekommen ist, in der Praxis gefragt, willst du auch ein bisschen einen schönen Hafermilch-Cappuccino? Hat sie gesagt, oh ja, gern. Und dann habe ich einen schönen Cappuccino gemacht, habe Milch aufgeschäumt, dann bin ich so angehockt und sie hat gesagt, das ist jetzt aber schön. Und dann habe ich so einen Schluck genommen und dann habe ich gedacht, oh, der schmeckt wirklich nicht gut. Oh, die Hafermilch ist, glaube ich, sauer. Oh, und dann habe ich sie so angeschaut und habe wirklich wollen sagen, stopp, nein, nicht trinken. Und sie hat schon angesetzt und ich so, stopp, nein, nicht trinken. Auch nicht angenehm.
Ja, man kann einfach nicht alles im Griff haben. Weißt du, was ich bin jetzt eben schon beim Merchandising mit dem, weil wir haben ja den Hashtag Günster.
Mhm.
Wir könnten einen machen, Hafermilch ist sauer oder so. Nein, ich kenne das so fest. Eben, es ist wirklich, man müsst ja einfach auch mega viel. Und irgendwie hintersinnt man sich dann ja einfach immer so fest, wenn man nicht alles im Griff hat. Ich finde es so gut, dass du immer das mit Humor so erzählst und ich mich dann dort drin erkenne.
Ich glaube eben, wir tun uns so einen riesen Gefallen, wenn wir viel mehr darüber reden, dass wir alles nicht im Griff haben. Und mir passiert so viel, eben von irgendwie Sachen liegen lassen, über irgendwie abgelaufene Hafermilch servieren, über irgendwie nicht mehr wissen, wo mein Schlüssel ist und so weiter. Weil ich glaube, gerade Frauen, die ja vielleicht auch so wie mir teilweise in der Öffentlichkeit stehen, die wirken ja schnell so, als ob sie alles immer im Griff haben und alles super läuft. Und ich habe das Gefühl, es könnte ja kann auch mega Druck erzeugen. Und ich möchte immer wieder auch so gegen das angehen. Und darum rede ich auch immer wieder darüber, hey, nein. Und ich habe übrigens noch viel verheerendere Sachen nicht im Griff als nur die Hafermilch. Einfach nicht, dass ich meine, das sei jetzt so das Schlimmste. Aber um das soll es ja heute nicht gehen, weil eine Frau, die auch viel bewegt und man von aussen das Gefühl hat, wow, die macht dann viel und ich werde sie sicher auch fragen, was hat sie nicht im Griff, ist unsere heutige Gästin.
Genau.
Herzlich willkommen.
Hallo Luana. Hallo Luana Bergamin.
Hallo miteinander. Danke vielmals für die Einladung. Schön, dass ich da bin.
Ja, mega schön, bist du da angekommen. Hast du schon Hafermilch-Cappuccino heute gehabt? Oder?
Ich hatte heute einen Cappuccino mit laktosefreier Milch.
Und ist die sauer gewesen?
Nein, die ist perfekt gewesen und genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Aber kennst du das auch, was Zara erzählt?
Ja, bei mir im Kühlschrank, meine Kolleginnen lachen mich immer aus, dort hat es entweder nichts oder sonst irgendetwas, was abgelaufen ist, weil ich immer unterwegs bin. Und also, wenn ich Leute zum Essen einlade, fragen sie immer, was müssen wir mitnehmen, weil sie mir nicht zutrauen, dass ich durchaus auch mal etwas habe.
Aber ich finde das eigentlich super, wenn man das so etablieren kann. Ich habe das mega lernen. Gerade mit den Leuten einladen zuhause, habe ich immer das Gefühl, ich muss alle total bewirten. Und neu sage ich, ja, wir nehmen doch einfach etwas mit. Bei dir hat sich das schon so etabliert, dass man es sowieso macht.
Bei mir ist das wirklich so. Manchmal kommen schon fast Hilfspakete. Oder eben, wenn ich mal einlade, dann meistens ist es sowieso zum Grillieren, weil das kann ich. Und Fondue bin ich auch noch gut. Aber sonst bin ich nicht so, ich gebe mir nicht so viel Mühe für jetzt diese Sachen. Ja.
Fondue ist vielleicht noch gerade ein gutes Stichwort, weil es ist ja so etwas Urschweizerisches und du kommst ja aus den Bergen, gell? Jetzt heute bist du nicht direkt von den Bergen da angereist, hast du gesagt, aber sonst wohnst du ja im Graubünden.
Mhm. Ich bin auf der Lenzerheide in den Bergen, tiefen Graubünden, total verwurzelt.
Okay, können wir das einfach einbauen als Panne, dass wir nicht schneiden müssen?
Wir schneiden das, sicher nicht, weil...
Das war jetzt ein Anruf gewesen, weil ich mein Telefon nicht in Flugmodus gemacht habe.
Und was ja so lustig ist, also wenn
wir jetzt wieder bei, ich habe alles im Griff.
Wenn man Familienmitglieder mit Namen und rotes Herz abspeichert, dann tut sie ja immer, wenn man die Kopfhörer an hat, wie auch jetzt, tut sie ja sagen, nein, rotes Herz ruft an. Und wenn dann irgendwie ein WhatsApp bekommst, heisst es immer, wenn dann die Person dir ein Herz schickt, kommt da, rotes Herz, sendet rotes Herz.
Im Auto ist das auch, wenn du das CarPlay drin hast. Oh, mega lustig. Auch? Ja, dann liest du dir die WhatsApp vor.
Aha, okay,
ja.
Ich fahre eben kein Auto.
Ich eigentlich so auch nicht, das. Aber eine Kollegin von mir, dann ist, wenn ich weiss, sie ist unterwegs, schicke ich ihr etwas völlig Doofes und dann weiss ich, sie lacht sich jetzt schlapp, weil sie es vorliest.
Und weißt du, was so lustig ist? Verstehst du auch erst seitdem die Emojis besser? Dass du merkst, shit, ich habe die ganze Zeit das falsche Emoji verwendet. Das heisst gar nicht das in dieser Übersetzung, wo ich immer gedacht habe, dass es heisst.
Ich frage mich immer, ist das echt schlimm, wenn man das falsch verwendet? Wenn ich es positiv verwende, aber da in der Emoji-Welt ist es eigentlich...
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Ich glaube nicht, oder?
Hey, aber der rote Faden ist das zu meiner Aufgabe. Ich habe die Panne reingebracht mit dem roten Herzanruf. Ja, und der rote Faden, wo haben wir den jetzt? Ich weiß gar nicht
mehr. Wir sind bei den Bergen gewesen.
Ah, genau.
Stimmt. Ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört und dort hat auch jemand rein angerufen und die hat einfach abgenommen und gesagt, «Hoi Mami, hey, ich bin gerade einen Podcast aufnehmen.» Ich glaube, das kann man auch.
Das könnte man eigentlich auch
einbauen. Das kann man auch systematisieren.
Ja, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich habe mal einen Workshop gegeben, da hat die Person, die ich interviewt habe, in dem Workshop online, hat auch einen Anruf bekommen von der Kita und hat gesagt, oh, ich muss jetzt schnell abnehmen. Genau, man kann das eigentlich machen.
Total.
Genau, aber damit vielleicht die Hörerinnen wissen, mit wem wir überhaupt reden, falls man die Namen noch nicht kennt, versuche ich dich mal vorzustellen. Das ist immer so ein bisschen mein Paar. Mhm. Und ich finde es so cool, weil du hast mir ja ein CV zugeschickt gehabt und der ist mega... Also eben, der ist mega beeindruckend und ich habe es jetzt versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Falls dir dort etwas fehlen würde, was du sehr relevant findest, kannst du das dann bitte noch ergänzen. Also du bist 1985 in Chur geboren, eben lebst in den Bündner Bergen, bist ehemalige Spitzensportlerin in der Sportart Ski Alpin, hast Sportgymnasium in Davos absolviert, bist Guide von der Swiss Paralympic Ski Teams gewesen. Oder? Mhm. Mitglied von der Leitung des Behindertensportverbandes, bist Inhaberin von Bergamin Sport Conceptions, Mitglied von der Geschäftsleitung Swiss Cycling, Bereichsleiterin Sport und Entwicklung sowie Mitglied von der Geschäftsleitung von Plus Sport.
Mhm. Also es ist ja, das sind meine beruflichen Stationen.
Genau. Und auch Sport- und Fachlehrerin. Und Co-Präsidentin von der Frauenzentrale Graubünden.
Genau.
Ist schon beeindruckend.
Ja, das, wenn jetzt das alles so ablesen ist, aber das ist sicher auch genauso beeindruckend, wenn man eure CVs ablesen. Das sind die Stationen, die ich gemacht habe, mein beruflicher Weg, den ich gemacht habe. Im Wissen, dass. Also, ich bin mega dankbar für den und glücklich, dass der so aufgegangen ist. Das war auch nicht unbedingt so geplant. Aber die haben, glaube ich, einfach immer. irgendwie zur richtigen Zeit die guten Entscheidungen getroffen und manchmal auch Chancen, die sehr gut waren und vielleicht die Fußstapfen, die vielleicht auch gerade ein bisschen zu gross waren, aber wir gefunden haben, hey, ich probiere es, was kann schon passieren? Viel mehr als,
dass also, ich halt muss gehen. Du bist schon so eine Macherin,
ja,
oder?
Genau.
Ja.
Und ich wäge immer ab, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist, ich muss wieder zum Mami heim wohnen, weil ich die drei bringe, oder keine Ahnung, oder ja, einfach mich irgendwo wieder anstellen lassen, wenn es halt nicht aufgeht.
Es ist noch spannend, was du sagst, dass du dich getraust, in grosse Schuhe einzustehen. Das bedeutet ja eine gewisse Angstfreiheit oder einen Mut, beziehungsweise einen Umgang dann damit. Eben, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Es gibt ja schon auch diese Studie, gerade, dass Frauen weniger oder so ein Risiko eingehen, gerade im beruflichen Bereich. Also sie vermehrt für Positionen bewerben, wo sie sicher sind, dass sie Qualifikationen erfüllen oder sogar überqualifiziert sind. Und dass also, ich getraue mich in grosse Schuhe mal reinstehen. Also ich sage mal ja und dann wachse ich rein oder eben im schlimmsten Fall nicht. Das braucht schon ein bisschen Mut.
Ja, jetzt gerade das ist auch so eine Situation, die für mich persönlich, die braucht für mich Mut. Das ist nicht so ein das Setting, wo ich mich jetzt total wohlfühle. Es ist so ein die Grenzen verschieben, es ist so ein über meine Komfortzone raus.
Dann du hast vorne gesagt, du bist so ein bisschen nervös wie vor einem Skirennen.
Ja, genau, gell? Ich habe so ein bisschen eine Anspannung. Ich weiss nicht genau, was kommt. Ich bin da mit euch zwei, wo, also ich meine, ihr seid extrem spannende Frauen. Ihr habt den Podcast mit, eure Folge gehört, mit Gästen, wo ich finde, wow, da kann ich nie im Leben mithalten. Warum haben ihr jetzt mich angefragt? Und trotzdem denke ich, komm, ich probiere es. Es ist ja eine mega coole Challenge. Im dümmsten Fall finden sie mich langweilig. Wow. Mhm. Aber vielleicht ja auch nicht.
Aber das ist so spannend, oder? Das Eigenbild und das Fremdbild. Und dort drin, ja, sehr verbindend, würde ich jetzt auch sagen, an dem Tisch, den wir jetzt hier aufnehmen, dass wir ja nicht dann die sind, die so anstehen und finden, oh, wir sind eh die Grossartigsten und natürlich lassen wir uns ein und alles, was wir sagen, ist immer zu 100% richtig und gar keine innere kritische Stimme spüren, sondern eben auch das Kennen, die Unsicherheit und ich finde ja das persönlich immer auch sympathisch. Und gleichzeitig das, was Zara sagt, oder? So strukturell beschäftigt es mich schon auch, dass sich Frauen weniger zutrauen. Kann man das irgendwie, oder hast du das wie so können üben, dass du ja trotzdem, wo du da schilderst, also trotzdem, dass du ja dich jetzt hinterfragst, warum ich jetzt in dem Podcast und nachher machst du es gleich. Wie geht das? Vielleicht für jemanden, der das eher Mühe hat mit dem?
Also ich glaube, bei mir ist ein grosser Punkt schon der Sport in meinem Leben, wo du ja immer schon ein bisschen exponierst, wo du auch weisst, was kannst du leisten, wo du Leistung musst bringen zu gewissen Tagen, zu gewissen Zeitpunkten, wo du dich sehr, sehr gut auch selber kennenlernst. Du merkst schon im Voraus, oh, heute bin ich gut drauf, heute bin ich nicht gut drauf. Du kriegst auch schnell ein Feedback, das ist gut gewesen, das ist nicht gut gewesen. Du schaust auch immer an, was kannst du verbessern und so ein bisschen das Wettkämpfen, eifern,
das
ausprobieren.
Das ich habe vorher, weißt du, was habe ich mir für ein Wort aufgeschrieben? Challenge.
Ja, genau.
Und dann habe ich gedacht, ja. Aha, dorthin kommt das. Es ist ja, für genau. dich, wenn du in grosse Schuhe stehst, ein bisschen, oder gefühlt, oder wir können ja noch darüber reden. Eben, das finde ich spannend, was Mara sagt, Aussen- und Selbstwahrnehmung. Aber eben so ein Sagen, ja, Podcast mache ich mal, probiere ich aus, das ist ja ein bisschen eben der Challenge. Und da bist du natürlich, du hast wahnsinnig früh angefangen, eben so Challenges machen im Sport. Mhm. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du da dazu gekommen? Oder ist das einfach sowieso, wenn man in der Lenzerheide auch aufgewachsen?
Ja, also natürlich Wintersport-Kurort. Wir sagen immer, oder meine Eltern sagen immer auch, ich hätte früher können Skifahren als gerade und sauber laufen. Also mit zwei bist du auf den Ski,
ja
oder?
So, sorry, schnell. So ich finde das immer so Wahnsinn, wenn ich, also ich gehe nicht oft auf die Skipiste, aber wenn dann so die ganz Kleinen an einem vorbeirasen, ich finde das
und wenn es umgeht, sind wie Gummibälle, ja. Dann stellst du sie wieder auf und dann fahren sie weiter. Ja, also das ist sicher. Mir hat das von Anfang an mega gut gefallen. Ich wollte immer auf die Ski. Ich habe auch, wenn im Kindergarten hast du so können, glaube 3 Wochen frei nehmen, so mit Skischule. Das war gar keine Diskussion, auch wenn es geregnet hat und niemand mehr gegangen ist von meinen Kollegen. Ich bin immer gegangen.
Wie alt bist du? Also 4, 5
ja, bist du 4, 5. Ja. Und ich wollte einfach immer Skifahren. Das hat mir mega gut gefallen. bin zwar auch dort dann einmal schon verrückt worden, wenn ich umgekehrt bin und habe am Schnee die Schule gegeben. Bin aber schon ja, die Faszination für das Fahren und Schnee und das können machen, die ist von Anfang an so ein bisschen wie eine Grundmotivation ist da gewesen. Und dann ist der Weg, eben, nachher gehst du mal in Dio, fährst mal die Dörli und dann
was ist
es ein
Dio?
So eine IO, eine Jugendorganisation, also so Skiclub, Skigruppe. Und dann fängst du mal ein bisschen an die Dörli fahren und dann hat das einfach, dann rutschst du rein, dann hast du deine Freundinnen, die auch dort sind, und dann machst du das und dann ist das früher bei uns so wie eine Bewegung gewesen, sind wir mit dem Büssli irgendwo so hergefahren, sind in so ein Skirennen gefahren, am Abend immer zurück, alle in die gleiche Pizzeria, haben dort noch alle Families miteinander die Pizza gegessen und das ist mehr so ein
Happening.
Ja, und es ist, dort ist es nicht unbedingt ums, es ist nachher nicht darum gegangen, wer ist am schnellsten gewesen, sondern es ist wirklich ums Zusammensein gegangen und dann halt die Eltern, dass du wirst, dann kommen dann andere Möglichkeiten, kannst an anderen Skirennen teilnehmen, wo dann vielleicht auch gegen, zuerst bist du ja nur so ein bisschen in deiner Bubble mit deinem Skiclub, dann fährst du mal gegen Leute von anderem Skiclub oder von Granz Graubünden. Und das ist dann schon, dann habe ich dann schon gemerkt, oh, ja, nimmst du mich dann Wunder, bin ich dort auch gut oder bin ich dort auch schnell? Und ich erinnere mich an Gespräche, die ich mit meinem Vater geführt habe, wo ich zuerst mal so können, an so ein Graubünden-Skirennen. Dann habe ich am Abend im Bett, wir haben dann immer da noch unsere Gespräche, habe ich gefragt, Papi, was meinst du? Das weiss ich wirklich noch. Papi, was meinst du? Ist es echt gut, wenn ich unter die ersten 10 komme? Und dann hat er gesagt, ja, das wär mega gut und vielleicht schaffst du es ja. Und da habe ich mir schon, die Gedanken habe ich mir schon gemacht und nachher rausgekommen, da völlig überraschend bin ich dann die Erste geworden und dann habe ich gemerkt, oh, okay, cool. Und dann habe ich so irgendwie immer so ein bisschen mehr wollen, einfach ausprobieren, ja, Challenge.
Ja, also ihr seht das jetzt nicht, ich möchte es eben schreiben, wenn Luana über das redet. Oder und so redet man, was meinst du? Komme ich echt unter die ersten 10? Dann fangen ihre Augen so an funkeln. Und man erkennt da wahrscheinlich auch das Funkeln, das du gehabt hast als Mädchen schon, wo dann ein grosser Antrieb war. Mhm. Ja, spannend.
Und gegussen oder ihnen vielfach hat es geheißen, ja, da sind die Eltern am Pushen. Und ich kann wirklich mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, meine Eltern haben nie gepusht. Meine Eltern haben immer unterstützt. Und wenn ich etwas wählen habe, also im Sinne von, keine Ahnung, ins Sportgym, war so eine Entscheidung gewesen, haben sie gesagt, look, wir müssen das anschauen, können wir das finanzieren, können wir das stemmen? Und dann haben sie gesagt, ja, das können wir. Heisst aber so und so, müsstest du das und das noch dazu beitragen. Und das ist wie, sie haben gesagt, wenn du das willst, dann können wir das dir ermöglichen. Und es war nicht von ihnen aus, schau, jetzt könntest du da und dann kommst du vielleicht die Nazi und was weiß ich. Es ist wie von mir aus, es ist wirklich von mir aus gekommen.
Es gibt ja viele, also jetzt, ich bin ja Mutter von 2 Kindern, mein Sohn ist jetzt, wird 21 und vor allem bei ihm in der Klasse und so habe ich das mega aber erlebt, die ambitionierten Eltern. Oder dass Sport ein riesen Thema ist oder war ist in Bezug auf Kinder. Also einerseits ja auf eine gute Art, auch Sport machen aus gesundheitlichem Aspekt, psychisch und physisch. Oder es hat ja so Kampagnen gegeben, Suchtprävention. Also Sport ist eine gute Suchtprävention. Und dann hat es aber einige gehabt, wo ich das Gefühl hatte, entweder haben sie das Gefühl, sie müssen unbedingt ihre Kinder fördern, weil jetzt das ein Talent hat. Also wie so ein mega Stress, vor allem auch für Mütter entstanden ist, dass sie haben müssen ihre Kinder überall anfahren oder wieso gefunden haben, man kann jetzt nicht das Talent einfach schlummern lassen. Oder dann einfach selber einfach krasse Ambitionen haben. Ist das etwas, was du jetzt in deiner Arbeit auch erlebst? Oder, oder vielleicht auch die Frage, so, wie kann man denn eigentlich gesund mit dem umgehen, wenn man ein Kind hat wie du, oder, wo so talentiert ist?
Ich bin vielleicht nicht einmal besonders talentiert, ich bin einfach vielleicht übermotiviert. Und der Willen ist einfach da, vielleicht eine kleine Mischung. Aber ich merke das schon auch. Und auch wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen rede oder eben so ein bisschen beobachte im Sport, es gibt den Druck, den ich als, schon auch zu einem grossen Teil als negativ empfinde, wenn das Kind sich nicht will bewegen. Ich finde Sport, Bewegung, eben Gesundheitsverständnis, dass Sport einfach gesund ist, das ist mir viel, viel wichtiger. Egal auf welchem Niveau sich ein Kind bewegt. Ich finde immer, du müsstest wie so ein bisschen können, mit dem, was du hast, mit diesen Voraussetzungen, und das kommt halt auch ein bisschen aus dem, weil ich im Behindertensport tätig war, einfach das Möglichste für die Person rausholen. Und wenn die Person will, ans Maximum gehen, soll man können schauen, dass das funktioniert. Aber wenn die Person einfach will, einmal in der Woche ins Volleyball mit Freundinnen, ist das okay. Und der Druck, aber der kommt vor allem auch von der, ja, von Seite Trainer und Seite Sportsystem. Und ich finde den falsch. Genau. Ich glaube, vor kurzem ist eine Kollegin gekommen, der Sohn ist im Skiclub. Und dann hat der Trainer gesagt, der fährt auch mega gut Velo im Sommer. Im Winter fährt er Ski. Ja, jetzt muss er sich entscheiden, Ski oder Velo. Da habe ich gesagt, weißt du was? Einfach nein. Der Bub muss sich überhaupt nicht entscheiden. Velo im Sommer ist perfekt für Skifahren im Winter. Wenn er beides gerne macht, lernen, der kommt auch nachher noch in das Kader. Das ist jetzt einfach die falsch altbackene Einstellung. Aber das macht halt schon Angst, wenn sie nachher sagen, er fällt aus dem Kader raus.
Genau.
Und dann verstehe ich schon, dass du dann als Mami sagst, gut, jetzt musst du dich entscheiden, oder? Ja.
Weißt, ich finde das so spannend, weil unser Einstieg ja so gerade zu tun hat mit Perfektion und man hat nicht alles im Griff und irgendwie. Und wie sich das überall zeigt, was in was für eine Gesellschaft wir leben. Also eben auch jetzt das, was du schilderst, oder? Einfach eben, dass man eigentlich dort, wo man auch könnte sagen, hey, das ist jetzt auch einfach schön. Es kann auch einfach etwas sein, was mich gut tut. Sogar dort erzeugen wir Druck.
Ja, wir erzeugen extrem viel Druck. Und ich finde, da fehlt dann einmal so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, wenn du eine Spitzensportlerin bist, in deiner besten Phase, dann kannst du nicht sagen, ja, jetzt mache ich mal 3 Wochen nichts oder das Krafttraining heute interessiert mich nicht. Dann musst du. Also musst, weil du willst ja auch. Und dann ist das Müssen auch ein Wählen. Es gibt Tage, die besser oder schlechter sind. Aber das finde ich, das musst du differenzieren. Und das musst du nicht mit 9. Also das musst du nicht mit 9 schon anfangen. Dort geht es darum, dass man positive Erfahrungen macht mit dem Sport, finde ich.
Und so, es ist ja auch eine gesamthafte Bewertung, oder? Also wir haben ein Thema, oder, mit Druck, mit Leistungsdruck, und das geht ja weit über den Sport raus. Also auch, was Schulische zum Beispiel betrifft, ist ein schönes Beispiel, aber auch, was ich leiste, zum Beispiel, wenn wir jetzt bleiben bei der Elternschaft, eben, dass ich den perfekten Kuchen anbache und das auch noch irgendwie alles gut anbringe und dann immer noch gut aussehe. Also das heisst, oder so der Leistungsanspruch, die Leistungsgesellschaft ist etwas, wo viel Druck erzeugt. Und gerade so, dass ich bin sportlich, ich bewege mich viel, ist ja auch so ganz gleich, ich mache es richtig, ich bin quasi leistungsstark.
Ja.
Und was ich so beobachte, ist, ich arbeite ja viel auch im Bereich Burnout-Prävention, wo es ja auch um Stressprävention, Stressmanagement geht, wo es ja dann darum geht, auch herauszufinden, was tut mir wirklich gut am Feierabend. Und dass dann häufig viele Leute zum Beispiel ganz positive Bewertung haben, wenn sie Sport machen, dann mache ich etwas Gesundes und Gutes, aber wenn sie auf dem Sofa liegen und gerne einfach Serien schauen, das ist nichts wert.
Ja, das ist so wie das, ich weiss nicht, kann man dem sagen, ein Muster von einer Denkweise? Ich mit meinem Papi diskutiere das einmal auch, wenn wir gehen wandern oder Velo fahren. Das ist gar nicht streng, sie haben gar nichts gemacht. Dann sage ich ihm, es geht im Fall nicht darum, streng ist nicht immer gleich gut.
Ja, eben genau.
Das ist ein bisschen die Denkweise, wo in den Köpfen ist. Und das macht doch viel mehr Sinn, wenn du einfach auf dich los bist. Ich bin überzeugt, jede hat ein Bauchgefühl. Und einfach wirklich auf das los. Und ich bin mittlerweile so ein Sofahänger, das kann ich schon auch recht exzessiv gut.
Hast du das müssen lernen oder hast du das schon immer können?
Nein, das habe ich müssen lernen. Das habe ich relativ, also ein bisschen gezwungenermassen müssen lernen, als ich im Sportgymi das pfeifrische Drüsenfieber gekriegt habe. Und vorher bin ich wirklich jede Minute ausgenutzt und trainiert und gemacht und eben so ein bisschen die Limiten probiert auch verschieben. Und dann habe ich einfach nichts mehr können. Ich bin zu müde gsi, zum Steigen hochlaufen. Und dort habe ich es zwungenermassen müssen lernen. Ja.
Ja, weil ich finde das auch immer wieder so. Ich habe manchmal das Gefühl, also weil ich würde mich jetzt mittlerweile als einigermaßen sportlicher Mensch bezeichnen, aber ich habe jetzt nie, also Schulsport zum Beispiel hat mich nie abgeholt oder ich habe jetzt nicht wie du irgendwie oder auch so eine Sportart entdeckt, jetzt als in der Kindheit oder Jugend, wo mich mega reingenommen hätte. Erst viel später gekommen. Und Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe den Bereich so vom mega sportlich sein oder eben auch in den Spitzensport gehen, wie nicht verstanden. Es ist eine Lebenswelt, die mir mega fern ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Ist das ein bisschen so? Ist es wie eine eigene Welt, wo irgendwie auch ja, wie so ganz eigene Regeln oder Probleme drin sind, wo man vielleicht einfach nur wirklich versteht, wenn man das erlebt hat?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Spitzensport, das ist sicher eine Bubble. Und auch eben du lebst, um quasi aus deinem Körper dann die beste Leistung rausholen, schaffst du die Rahmenbedingungen, schaffst du das Umfeld. Und wenn du in der Bubble drin bist, merkst du es wahrscheinlich nicht so. Wenn du aus der Bubble draußen bist, wenn du mal drin bist, merkst du so, oh, es ist wie ein zweites Leben oder ein anderes Leben. Jetzt musst du selber auch noch den Kopf einschalten. Das meine ich nicht despektierlich. Aber es wird dir auch viel abgenommen, so einen Athletenweg, einfach zum halt optimal, diesen Athleten wird probiert, ein optimales Umfeld zu schaffen. Da wird auch viel abgeschirmt und ferngehalten, dass man sich wie kann auf sich konzentrieren. Und wir haben manchmal auch, wir sind so eine Gruppe von Ex-Skifahrerinnen, die uns noch so ein bisschen zusammen uns austauscht. Und dann lachen wir auch manchmal darüber, was wir früher erlebt haben. Und dann siehst du einfach wirklich so jetzt von außen, du bist ein Teil in dem System und es ist gar nicht immer notwendig, dass du selber denkst und machst. Du hast wie deine Leute.
Mhm.
Und dann kommst du auf die Welt nachher, wenn du einfach mal selber, ja, wenn du ein bisschen selbstständig musst sein. Aber vielleicht ist es auch darum, dass ich meinen Kühlschrank nicht im Griff habe.
Ja, das ist spannend, oder? Also das mit dieser Welt. Und dann ist ja da auch noch drin, oder? Jetzt bist du auch, das ist auch ein geografischer Vorteil, du wachst in den Bergen auf, hast irgendwie, ich denke immer, ich bin letztes Jahr im Atlantik gewesen, in Frankreich, und dann siehst du so die ganz kleinen Kinder, wie bei uns in den Bergen auf dem Surfbrett, und dann denke ich, das wäre meins gewesen. Oder ich hätte einfach müssen dort auf die Welt kommen. Und so, wenn du das siehst, aber die sind ja dann auch wie so Gummibällchen, gehen einfach gerade wieder auf das Brett drauf. Und das ist ja wie so ein Glück, ein Privileg, oder? Wo kommt auf die Welt. Und dann mag ich mich erinnern, in meiner Kindheit, meine Mutter war lange alleinerziehend, das Geld war knapp. Und ich habe so wahnsinnig davon geträumt, Eiskunstlauf zu lernen. Und dann bin ich immer da in Zürich auf dem Dolder, bin ich so an der Bahn gehangen, wo sie trainiert haben. Und damals hat noch Dennis Bielmann dort trainiert. Und ich habe das so geschaut. Ich habe wirklich gesagt, meine Mutter hat gesagt, hey, also ich kann schon ins Ballett. Mhm. Aber sie hat gesagt, hey, das liegt nicht auch noch drin. Es geht nicht. Und das ist ja dann auch, also es ist auch ein Thema. Ich hatte dann das Glück gehabt, dass der Trainer sich meiner erbarmt hat und mir dann, ich konnte dann tatsächlich eine Kür machen und dann eine Pirouette drehen, weil der hat dann nämlich nachher mir noch ein bisschen etwas gezeigt, mega herzig. Aber es ist ja auch so, dass der Zugang zu Sport ja auch teilweise ein exklusiver ist.
Absolut. Und am Schluss, da hast du schon recht, das ist Luxus. Oder jetzt eben die Sportart, wo ich war, bin Skifahren. Das ist teuer, das kann man sich auch nicht leisten. Und ich bin in dieser absolut privilegierten Situation gewesen, dass meine Eltern mir das auch ermöglicht haben und da wirklich auch selber mit zurückgesteckt haben und quasi, ja, mir ermöglicht haben eben das Sportgymi und auch die Ausrüstung und so. Und ich habe aber immer wie selber noch etwas dazu, also dafür müssen machen und habe natürlich dann auch viel gelernt, eben so Sponsoren suchen. Ich habe auch früher habe ich ein Dossier gemalt und geschrieben und mit Fotos. Und dann bin ich da, es ist auch weit über meiner Komfortzone raus gewesen, bin ich in die Sportgeschäfte, in die Bäckerei und dann gesagt, ja, ich könnte da Sponsoring. Und dann hat der 50 Franken gegeben und der 100. Also eigentlich jetzt ist es, wenn ich darüber nachdenke, bin ich betteln. Und das
ach, so ich cool.
Ich habe ein Konto gehabt, das hat Ski geheißen. Und das habe ich immer für die Skisachen genommen. Das ist mir sehr früh bewusst worden. Meine Mami hat auf der Bank geschafft und hat natürlich da mir immer grad schon halt eben auch wie Vorsorge und Sparen und selber investieren, das habe ich wie mitgekriegt von Anfang an. Mhm. Aber ja, das ist schon auch, das können nicht alle. Und wenn ich in Zürich geboren wäre, wäre es wahrscheinlich ganz anders geworden.
Ja, und es sind ja auch so vielleicht auch ein Bewusstsein, das man manchmal auch nicht hat dafür, eben wer hat welche Zugänge, oder? Also es ist ja dann auch, also das eine Thema ist Geld, also wo wir im Thema Klassismus sind, wo eben was kann man sich leisten und welche Zugänge hat man zu welchen Sportarten, zu welchen Schulen, Gymnasien, Internaten etc. Und eben das eine Thema, das dich auch beschäftigt, ist das Thema Inklusion, also wo dann auch Menschen mit Behinderungen oder mit psychischen Erkrankungen nicht die gleichen Chancen in dem Sinn haben. Und etwas ist mir noch eingefallen, weil du bist ja auch Politikerin. Du bist ja bei der Mitte. Und wenn man so über so strukturelle Themen, eben man hat ja das, so das Persönliche, die persönliche Erfahrung und wo man ja wie merkt, so eben nicht alle haben die gleichen Zugänge und dann hat man so strukturelle, wo man das einordnet, das ist Klassismus und dann gibt es ja auch schnell die politische Ebene. Ist das für dich auch so eine Motivation, Politikerin zu sein, um bessere Bedingungen zu schaffen im Sport?
Ja, und das hat sich auch auf meinem Weg so ergeben, durch mein Arbeiten im Behindertensport, habe ich so ein bisschen wie verstanden, gewusst habe ich es wahrscheinlich schon, aber nicht verstanden und nicht gefühlt, dass eben der Zugang zum Sport ein Privileg ist und habe gemerkt, hey, da muss man die Rahmenbedingungen verändern, da muss man am System arbeiten, dass wirklich, es sollte doch möglich sein, wenn ein Kind eine Beinamputation hat oder eine geistige Beeinträchtigung, dass das auch ins Turnen darf. Es kann nicht sein, dass das nicht funktioniert. Und das war am Schluss schon auch meine Motivation, um mich politisch zu betätigen. Ja.
Weil ich weiss nicht, Sarah, wie du das erlebt hast, aber jetzt, also, weil dein Sohn ist ja im Autismus-Spektrum und meine Tochter hat ja eine kognitive Behinderung. Und ich finde es auch schwierig, Sportangebot für sie zu finden. Also sie ist 11 und sie isst mega gern und sie also es ist ein so ein Thema auch vom gesunden Körper und sie hat Bewegungsmöglichkeiten, aber so auch gewisse Einschränkungen und hat halt Verhaltensauffälligkeiten. Und es geht wie nicht, dass sie jetzt einfach in einen normalen Verein geht. Und dann ist so, aber ich kenne praktisch kein Angebot. Und die kommen auch nicht zu mir. Es gibt manchmal so Lager, wo man vielleicht kann. Oder es gibt vielleicht mal eine Turnhalle, die offen ist für inklusives Zusammenkommen. Aber es gibt recht wenig, oder?
Ja, das ist das, was ich eben... Wenn dein Sohn ist daheim und er sieht im Fernsehen Skifahren und er will auch Skifahren und ihm fehlt eine Hand. Es muss doch möglich sein, dass der auch kann. Einfach in den Skiclub und dass dann dort gesagt wird, gut, schau da und da. Und das ist im Moment noch nicht so selbstverständlich. Ich behaupte jetzt aber, das ist jetzt eine steile These, nein, es ist nicht nur eine These. Im Moment ist man dran, vor allem auch über den politischen Weg mit Swiss Olympic, dass die Thematik Diversität und Inklusion, also die wird angegangen. Und eben genau so Thema, dass die Verbände, bleiben wir beim Thema Skifahren, dass wenn ein Kind mit einer Beeinträchtigung will Skifahren, geht es einfach zum Skiverband und dann wird dort nachher geschaut, wo ist das richtige Angebot und wo quasi ist deine Heimat. Aber jedes Kind ist ein Skifahrer, ob es im Rollstuhl Skifahrt, ob es mit zwei Händen Skifahrt, ob es leistungsmässig Skifahrt, wie am Schluss der Marco Odermatt oder ob es eine ältere Person ist. Aber der Kern ist immer die Sportart Skifahren. Und da ist man dran. Ich spüre eine grosse Offenheit, auch aber ein bisschen Angst natürlich, dass man überfordert ist und dann etwas falsch macht von Seiten Regelverband. Und ich glaube, da braucht es jetzt wie auch noch ein bisschen Geduld, was halt schwierig ist, weil du brauchst sonst schon in jedem anderen Bereich mehr Geduld, das ist mir absolut bewusst. Aber da das Verständnis schaffen, und da geht jetzt schon ein bisschen etwas, aber es braucht wahrscheinlich wieder 100 Jahre.
Ich glaube, auch das, was du beschreibst, und das ist ja immer auch etwas, wo Hoffnung gibt, dass sich etwas bewegt. Ich glaube, einfach auch da gibt's wie im übrigen Bereich von Behinderung, Gleichstellung eine riesen Diskrepanz zwischen den Menschen mit körperlicher Behinderung und Menschen mit kognitiver Behinderung. Leider ist es so, dass gerade Menschen mit kognitiver Behinderung ich im Moment wieder vermehrt höre, auch bei mir in der Praxis, dass Kinder vom Turnunterricht ausgeschlossen werden, wegen der Sinnesüberreizung, wo es eben dann, oder ich finde es so schön, wie du das beschreibst, ja, es muss doch möglich sein. Weil das ist eine inklusive Denkweise, es ist eine Haltung. Was können wir machen, dass es möglich ist? Jetzt im Bereich kognitive Beeinträchtigung ist es oft zum Beispiel, dass es bräuchte einen anderen Raum, um sich umzuziehen, weil es zu viele Reize sind in der Umkleide. oder es bräuchte Gehörschutz, oder es bräuchte teilweise halt auch in diesen Turnhallen Massnahmen, dass es nicht gleich hält. Und da, das kommt jetzt erst langsam. Und da ist es leider immer noch so, dass ich beobachte, gerade bei, auch bei Kindern, die an die heilpädagogische Schule gehen, dass das Turnen oft zuerst ist, das Turnen und Schwimmen, wo gestrichen wird, weil das natürlich eben viel halt auch eben Reiz auslöst und auch, ja, also wo man sagt, es ist doch einfacher, wenn das Kind nicht mitturnt. Und das finde ich verheerend.
Das ist absolut verheerend, das macht mich gerade ein bisschen verrückt.
Genau, ja. Und ich glaube, man ist in einer Bewegung, aber es braucht einfach noch viel mehr Aufklärungsarbeit. Was sind unsichtbare Barrieren für Kinder mit kognitiven Behinderungen? Man muss viel mehr noch darüber reden, wie kann man es dort möglich machen. Und da hat die Schweiz einfach noch mega viel Aufholbedarf. Ist natürlich auch das Thema, hat weniger Lobby, weil die Selbstbetroffenen meistens nicht gleich gut können, sich ja, auch für sich einsetzen dürfen. Oder nicht dürfen. Ja. Genau. Und das Thema oder Inklusivität begegnet uns ja auch jetzt im Moment, wenn das ausgestrahlt wird, ist WM-Zeit. Nein, nicht WM, EM. Ich sage es immer falsch. Frauen-EM in der Schweiz. Und dort ist ja dann das Thema, aha, eben das, was die Männer schon ganz lange selbstverständlich haben. Ich habe jetzt auch Freude, ich habe meinem Sohn mit der Behinderung, der tut so wahnsinnig gern Panini-bildlich leben. Und das ist auch gute Feinmotorik-Übung, weil das fällt ihm wahnsinnig schwer, die Feinmotorik. Und er hat irgendwo eine Begabung, also einfach auch so Spezialinteresse für Fußball. Und er kann sich wirklich er kann ja weder lesen noch schreiben, aber er kann sich die Länderwappen relativ gut merken. Und ich habe dann schon lange entdeckt, dass er es schafft, die einzukleben. Mhm. Mit Hilfe macht dann die Alben immer wieder kaputt. Ich habe auch schon ganze Alben durchlaminiert und dann so mit Klett versehen und sogar Bildli laminiert, dass er es immer wieder machen kann. Weil eben, es ist etwas, was er auch gerne macht. Und da habe ich so Freude gehabt, weil ich jetzt letzte Woche ein Panini-Album von den Frauen entdeckt habe. Ja, genau. Und da habe ich gerade ein Riesen, also habe ich ganz viele Bilder gekauft und habe es ihm gerade geschickt in die Institution, oder? Er ist jetzt 21. Und da habe ich so gedacht, endlich gibt's das. Und dann habe ich aber so gedacht, schon noch wahnsinnig die Diskrepanz.
Und bist dann aber auch so zwischen, du freust dich, dass es endlich gibt, bist ein bisschen dankbar und aber, bisschen bist du auch verrückt, dass die jetzt freuen.
Genau.
Das muss doch einfach selbstverständlich
sein. Genau. Ja. Und, oder das Thema, also du beschäftigst dich ja auch fest, oder, mit dem Thema, also Inklusivität allgemein, auch eben von der Gleichstellung, von den Geschlechtern. Und wie ist da der Prozess? Würdest du auch sagen, ja, mal, da haben wir viel schon erreicht, oder?
Ja, gut drauf an, wenn du 50 Jahre zurückschaust, dann schon. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage von Perspektive.
So kommt mir nur in den Sinn, wie gesagt, dass wir Geduld haben, weißt du? Wir müssen geduldig sein.
Ich habe gestern gerade eine ältere Dame getroffen, auch von der Mitte, die sich mega eingesetzt hat. Und ich finde das immer so schön. Für mich sind das immer so Vorbilder, wenn dann die Grossis kommen. Und dann können wir schauen, was jetzt die Jungen machen und dann sagen, ihr findet das so super. Und ich denke immer, ohne euch würden wir gerade gar nichts machen. Und ich bin dann so ein bisschen wie demütig.
Ich könnte dann auch ein bisschen brühen.
Ja, im Fall auch.
Ich habe das so im feministischen Bereich. Manchmal, wenn ich diesen Frauen so begegne, wo ich einfach weiss, die haben so viel gekämpft. Könnte ich ein bisschen brühen.
Ja. Darf ich noch etwas sagen zu den Kopfhörern, die in der Turnhalle fehlen, damit Menschen mit Autismus können mitturnen. Das kann es doch nicht sein, dass wir in der super privilegierten Schweiz nicht fähig sind, eine eigene Garderobe oder Kopfhörer. Das ist, das geht ja nur ums Geld. Und wenn, also sorry.
Aber weißt du, der Islam allein hat mal gesagt, oder die grössten Barrieren sind in den Köpfen.
Genau.
Und letztendlich ist es eine Frage von der Haltung. Mhm. Und das, was du sagst, oh, das muss doch möglich sein. Das ist das, was ich beobachte. Und ich gebe auch Workshops, habe ich auch Schulen. Und da gibt es Schulen, die den Ansatz haben. Und die machen unglaublich viel möglich. Bis zu Zelt aufstellen. Oder im Schulzimmer. Ja. Oder bis zu irgendwie mit einer Kartonkiste irgendetwas, so ein bisschen einen Schirm basteln, dass es ein bisschen weniger Reiz sind. Und so weiter. Ja. Das kann man so viel machen. Auch nicht einmal mit viel Geld. Und es fängt aber immer an mit Haltungen.
Ja.
Und ich glaube, Das ist das Problem. Mhm. Ich glaube, wenn man die Haltung hat, dann kommt das Geld, oder? Weil das Geld ist da. Das
Geld ist sicher da. Aber darum ist auch wichtig, dass Leute wie ihr laut sind, dass ihr euch bemerkbar macht. Und also ich spüre schon ein bisschen, es kommt immer mehr, aber eben langsam. Als Sportlerin finde ich es zu langsam, aber es ist extrem wichtig. Und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, über den Tellerrand rauszudenken, mit den Möglichkeiten, die du hast. Und das habe ich ja wie vorher gesagt, ich mit meinem Körper, den Voraussetzungen, probiere das Beste rauszuholen. Das ist ja dann eigentlich ein bisschen das Gleiche. Im Schulzimmer ein Zelt aufstellen und noch einen Regenschirm. Du musst noch ein bisschen die Grenzen ein bisschen verschieben.
Ja, ich glaube, es hat auch noch oft damit zu tun, dass ja der Turnunterricht eben auch schon unter einem Aspekt ist vom Wettbewerb. Also es geht ja eigentlich, also finde ich, müsste es ja auch der Aspekt vom Gemeinschaftlichen, der Aspekt vom Miteinander irgendwie Stress abbauen, oder ich weiß nicht. Und es ist ja dann wie, also ich habe einmal Schulunterricht oft so erlebt, dass irgendwo immer gegangen ist, wer ist der Schnellste, welche Gruppe gönnt. Und dass natürlich dann eben ein Kind, das vielleicht nicht so schnell ist oder ein anderes Bedürfnis, also, oder einfach auf dem Boden sitzt und findet, ich mag jetzt gerade nicht mitmachen, ist ja dann störend in diesem Wettbewerb, oder?
Mhm. Aber ich glaube schon, auch als ich Sport studiert habe, wo wir dann die Ausbildungen gemacht haben, uns ist dort nicht gesagt worden, Sportunterricht ist und es geht dann am Schluss, wer gewinnt. Sondern man hat wirklich die Vielseitigkeit, die vielen Facetten vom Sport und eben auch das Soziale gelernt. Und als ich in Schlieren unterrichtet, Zürich, und wo ich die Integrationsklasse das erste Mal bei mir hatte, das ist, was kann ich, 12 Mädchen und Buben, nicht irgendwie ansatzweise ein Wort Deutsch verstanden, aber wo ich dann Handball vorgenommen habe und wo dann alle so einen Ball hatten, hast du gesehen, jetzt passiert etwas, dann haben alle mal geprellt, dann haben wir mal alle schneller geprellt und das war irgendwie die Sprache, die wir uns verstanden haben und es hat sich eine Gemeinschaft gebildet. Aber nachher Deutschwörter lernen,
ja,
sind wir bei null gewesen und der Sport kann ein Mittel sein für so viel.
Und da kommt man gerade in den Sinn, eben, weil du ja auch als Sportlehrerin gearbeitet hast. Es gibt ja so die Lehrpersonen, die quasi weniger Relevanz haben. Also eben Musiklehrpersonen oder Sportlehrerinnen werden ja dann, also die Klassenlehrperson oder Mathe-Lehrer, Mathe-Lehrerin oder Franz oder so, hat wie, habe ich das Gefühl, wird dann so ein bisschen weniger als Plausch gesehen, als der Rest. Aber eigentlich sind ja das Fächer, die so immens wichtig sind. Oder wo man so viel drin lernen kann, so viel Sozialkompetenzen, die ganze Kreativität. Wie ist das für dich? Wie hast du das erlebt?
Ist mir jetzt gerade durch den Kopf, wo du das Thema angeschnitten hast, da hatte ich ein paar Diskussionen mit Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, die dann einfach, keine Ahnung, haben sie in Mathe dumm tun. Und dann haben sie ihnen den Sport gestrichen.
Das ist auch so etwas, wo ich immer wieder denke, wie dumm ist das?
Dann bin ich zu diesen Herren und habe gesagt, also schau, er hat jetzt im Sport dumm getan, ich streiche mir jetzt Mathe. Das geht doch einfach gar nicht. Du kannst nicht, du verschlimmerst das Problem noch viel mehr. Und du musst, also das ist eine Sportlektion, das ist wichtig, das ist genau gleichwertig wie die Mathe-Lektion. Du kannst nicht einfach sagen, du streichst es.
Nein, vor allem ist es so wahnsinnig doof auch. Also mir hat man das auch gemacht, oder? Wie ich bin ein mega Bewegungsmädchen gsi und
super,
ich habe
wenn man Sport streicht.
Super, ja, oder? Also dann habe ich mich doof da, weil ich nicht wollte still sitzen und dann hat man mir noch den Sport verboten. Super. Das ist super und ich finde es auch so wichtig, oder? Wenn man über Bewegung redet, oder? Dann hat man so Gesundheit, aber ich finde es immer auch so wieder wichtig, darüber zu reden, was eben Bewegung auch macht mit der Psyche. Ja, oder? Weil gerade jetzt, also haben wir vorhin von den Kindern geredet und ich kenne es so in meinen, ich bin immer sportlich gewesen und dann bin ich Mutter geworden und dann bin ich eine Art wie nach Start, weil es ist so viel gewesen, irgendwie mit den Kindern, mit irgendwie meinem Vater, der noch krank war und, dass ich eine Art wie so ein bisschen erstarrt bin. Mhm. Und das plötzlich wie verloren haben. Und das hat auch einen Einfluss gehabt dann auf meine, also, oder, das beeinflusst sich ja über die Theorie vom Embodiment, oder, von der Wechselwirkung, Psychen und Füße, von wie das zusammengehört, und ich arbeite auch fest mit dem, wo ich dann auch immer wieder wichtig finde, eben mal völlig wegkommen von dem Leistung, mal auch wegkommen von jetzt einfach der körperlichen Gesundheit. Wenn ein Kind sich bewegen darf, dann lernen sie leichter. Mhm. Ja, und das ist erwiesen. Und
ja, sicher.
Und dass das wie immer noch in den Köpfen nicht ganz angekommen ist. Eben, dass man dann geht den Sport streichen. Das, ja, ist so, das ist doof.
Du verstärkst nachher das Problem. Ich habe öfters mit den dritten Sek-C-Jungs, dann sind sie wieder gekommen und haben eigentlich nur negative Erlebnisse gehabt durch den Tag mit Sachen, die sie nicht verstanden haben. Sie haben sich wieder dumm gefühlt. Und dann sind sie in den Sport gekommen. Dann haben wir wie so eine Abmachung gehabt. Also die ersten 10 Minuten, ihr dürft einfach mal rauslassen. Ihr könnt euch Bälle holen, die ihr wollt. Und das ist Horror gewesen. In dieser Turnhalle musste ich schauen, dass ich irgendwie überlebe in diesen 10 Minuten. Wir haben das miteinander abgemacht. Sie dürfen voll rauslassen.
Super.
Sie dürfen die Bälle rumkicken. Sie dürfen drauf ringen. Einfach nicht. Also es muss immer noch ein Positives sein. Und wenn ich auf die Tour schaue, 10 Minuten, pfeifen wir, fahren wir runter und dann machen wir nachher das Programm. Und das haben wir, also es klingt jetzt so einfach, aber das haben wir so miteinander gelernt und geübt und sind dort hergekommen und irgendwie gefunden, das macht auch für mich nachher einfacher, wenn das mal draus ist. Hm. Und dann können wir nachher die Sachen, die wir dann haben müssen, üben, keine Handstand oder der Ring, die Figuren, dann machen wir das nachher und wenn sie es gut machen, können sie es nochmal auspowern und rauslassen. Ich finde das essentiell, um nachher wieder ins Schulzimmer zu sitzen und ich komme wieder mit dem Französisch Wörtli lernen.
Ich finde das so spannend. Also das ist, ist ja so ein guter Ansatz, eben zum sagen, hey, jetzt könnt ihr einfach mal rauslassen.
Und ich erarbeite das, ja, und ich erarbeite das übrigens auch mit Firmen. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe, mit einem Team geschafft. Die machen immer irgendwie einfach alle 50 Minuten kurze Bewegungspause. Perfekt. Und ich meine, es ist so, oder man weiß nachher einen anderen Fokus wieder.
Ja, eben, Sport kann ja eigentlich so viel. Mir kommt jetzt auch noch in den Sinn, dass ich an der Velodemo war und dann auf dem Helvetia-Platz hat jemand Flyer verteilt, wo so Kurs gibt für Menschen mit Fluchtgeschichte. Oder jetzt einfach aktuell zum Beispiel im Durchgangszentrum sind, zum Velofahren lernen. Und hat dann auch beschrieben, eben wie cool dass das ist, so das Zusammenkommen und dann einfach auch mal einen Moment können, die ganze Probleme und Ängste mal schnell auf die Seite legen und so wie etwas können auch lernen oder irgendwie eben eine Challenge haben, etwas geschafft haben, auch Frust haben, das Velo können mal auf die Seite rühren, wenn es nicht funktioniert. Und nachher dem Moment, die Person hat gesagt, der schönste Moment sei immer der, wo es dann geht. Das ist mir auch in den Sinn gekommen, eben, wo ich meinem Sohn Velofahren beigebracht habe, wobei das hat dann der Stiefvater vor allem gemacht. Meine Geduld nicht so gut war. Aber der Moment, wenn es dann geht, weißt du, und der Stolz, oder?
Ja,
und
ich meine, so schöne Moment.
Ja, und da gibt es recht wenig, finde ich, wo das so krass sichtbar ist, oder wo man dann auch so, kann so eine Freude drin haben, wie jetzt beim Sport.
Ich glaube, das ist auch wirklich das Spezielle am Sport, die Emotionen. Die hast du sonst nicht, wenn du ein Dossier frisch gerecht einreichst, bist du dann nicht und jubelst und wieder Torjubel oder eben, wenn du etwas gewonnen hast. Die Emotion, die kannst du dir wie nicht so anders holen. Und das macht den Sport auch so schön. Es ist auch traurig, wenn du es nicht erreichst. Aber im März war ich in Turin an den Special Olympic Games. Da ist die Emotion natürlich nochmal fünffach verstärkt, dann Rangverkündigungen und so. Also, da bleiben deine Augen nicht trocken. Das ist einfach so cool, wenn dann die Athleten ihre Ziele erreichen und dann die Medaille haben und einfach ausflippen. Das ist so. Das hast du im Büroalltag nicht oder im Source-Business-Alltag, behaupte ich jetzt.
Ja, mir kommt noch etwas in den Sinn, wo ich mich mit dem Thema auch von der Männlichkeit beschäftigt habe in meiner journalistischen Arbeit, aber auch natürlich wegen meinem Sohn, habe ich so Studien gelesen, dass eben also viele Männer nur noch beim Sport im Publikum die Möglichkeit haben, körperlich sein miteinander. Also eben so Fußball und dann das, was du schilderst, oder jetzt eben so Wettbewerb, wo man sich dann darf in den Armen liegen und wo man eben darf brüllen und wo man die Emotionen kann zulassen. Und das habe ich auch noch recht faszinierend gefunden. Und ich habe dann ein bisschen mehr Verständnis entwickelt, eben weil ich habe immer gefunden, nein, wie kann man nur an die Fußballspiele und dann die Männer zusammen so grölen und sich immer in den Armen liegen und brüllen. Aber ich habe irgendwie vom Verstand.
Aber jetzt machen sie ja auch, vielleicht jetzt gerade aktuell, oder? Auch Frauen.
Ja,
und ich nehme den Faden, ich nehme ihn auf, nämlich zu der Frage von eben der Gleichstellung. Und wir sind leider schon fast am Schluss, also noch nicht ganz, aber ich möchte einfach unbedingt noch kurz darauf den Fokus haben von Oder wir haben auch bewusst dich eingeladen, weil wir so gemerkt haben, hey, Sport ist ein riesen Teil von uns ganz, also von vielen Menschen, etwas, wo eben bewegt, eben auch beim Zuschauen bewegt, wo viele Emotionen auslöst, wo Menschen aber wirklich auch bewegt, eben indem sie es machen, wo wieder zugehört und gleichzeitig eben gibt's da wie auch, ja, jetzt gerade beim Fußball finde ich es wirklich recht, also sehr deutlich. Eben so der Unterschied von eben Sponsoringvertrag, von irgendwie was verdienen und so weiter. Mich nimmt es einfach noch Wunder, so ein bisschen eine Einschätzung von dir. Wo sind wir da hin unterwegs? Was hast du das Gefühl, braucht es unbedingt als nächsten Schritt?
Ich glaube, so ein allgemeines Statement ist mega schwierig, weil wir stecken wahrscheinlich grundsätzlich in den Kinderschuhen. Oder wir sagen auch mal, der Sport ist in Sachen Gleichstellung überrundet worden, dann haben wir noch die Sportmetaphern. Und ich sehe einfach, vielleicht mit meinem Mindset, auch, ich sehe das Potenzial in der Förderung von Frauen im Sport. Wenn wir jetzt den Spitzensport anschauen, die Leistungsdichte ist noch nicht so hoch. Also Verbände tun sich sehr gut, wenn sie in Frauen investieren. Kommst, das meine ich nicht respektierlich, einfacher an Medaillen, weil es vielleicht noch nicht so viel hat. Und jetzt sind wir bei dem Thema, die Möglichkeiten haben wir in der Schweiz. Machen auch ganz viele Verbände. Swiss Cycling hat total spannende Projekte für Einsteigerinnen, um aufs Rennvelo und auf der Strasse dann, also so Programme, wo du wirklich, das könntest du jetzt bei den Männern nicht mehr, da ist die Leistungsdichte höher und ich tue das nicht wert. Das ist einfach so. Und da gibt es viele Verbände, die im Bereich Leistungssport das wie gecheckt haben. Und aber das andere, dass der Sport über die Sichtbarkeit von Frauen nachher wieder die Auswirkungen hat auf Mädchen in der Schule, die Vorbilder haben, Vorbildfunktionen, Fernsehen, Idol, naivere, sich auch wollen bewegen. Sichtbarkeit von Frauen im Sport, die ist eben auch noch in den Kinderschuhen. Und, aber da ist man jetzt wirklich auch dran, auch von Seiten, vor allem Swiss Olympic mit sehr vielen Millionen, die gesprochen worden sind, die sind jetzt um. Und da muss man jetzt umsetzen. Ich bin mega gespannt jetzt dann auf die EM. Ich meine, im Fußball ist der Unterschied zwischen Frauen- und Männersport wahrscheinlich einer von der grössten. Und das ist gravierend. Und es geht eben zum einen um Sichtbarkeit, Medien, Sponsoren, aber auch Infrastruktur, Ausbildungen, Möglichkeiten. Also, man könnte diesen Frauen schon sagen, ihr müsst mehr trainieren. Ja, wenn es keinen Fußballplatz hat. Man könnte ihnen jetzt einfach auch nicht allen 30.000 Franken mehr geben im Monat. Das nützt gar nichts. Sie haben gar keinen Platz, um mehr trainieren, um den Sport auszuüben. Und darum ist es wichtig, dass da auf allen Ebenen, also nicht nur bei den Frauen selber, sondern auch bei den Institutionen, in der Ausbildung, an der Struktur, geschafft wird und verbessert wird und dass sich das Niveau langsam gegen oben verbessert. Aber ich glaube, so jetzt die Diskussion, die im Moment ist, die der Frauenfußball auslöst, das ist eine interessante, das ist eine richtige. Es gibt auch Sportarten, wo die Gleichberechtigung da ist. Zum Beispiel Skialpin ist jetzt gerade meine Sportart. Das allererste Skirennen ist von Anfang an sind Frauen und Männer dabei gewesen. Und das ist zusammen organisch gewachsen, Männer und Frauen. Und dort hast du die Unterschiede nicht. Aber jetzt Fußball ist jetzt ein Sportart, wo es extrem ist.
Es ist mega spannend. Danke vielmals. Ich möchte von der Spitze vom Sport, möchte ich in einen kleinen so Coaching-Alltagshack kommen. Nämlich denen, wo es so geht, wie mir damals, gerade so am Anfang von meiner Mutterschaft, dass sie merken, sie erstarren. Und an Sport ist nicht zu denken, auch nicht wegen der Zeit, weil eben die Kinder völlig absorbieren, das Leben absorbiert. Und plötzlich so zu einer riesen Hürde wird, überhaupt wieder in eine Bewegung zu kommen, möchte ich Theorie von den Microhabits mitgeben, von einer kleinen Gewohnheit, die man etablieren kann. Da sagt man nach Theorie, die sollte 90 Sekunden lang dauern, maximal 5 Minuten. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, ja, ich möchte zum Beispiel wieder ein bisschen mehr Bewegung, dann könnte man zum Beispiel sagen, es bräuchte einen Auslöser, wäre noch gut. Zum Beispiel könnte man zum Beispiel Kaffeemaschine nehmen, man drückt auf den Knopf und in dem Moment tut man mal ein bisschen schütteln oder ein bisschen strecken oder ein bisschen dehnen, bis der Kaffee draussen ist. Und dann hat man nämlich auch noch eine Belohnung, das hat das Hirn ja gern, und kann den Kaffee trinken. Und das ist oft für die Leute ein bisschen enttäuschend. Ich beschäftige mich aber fest mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also wie kann man eben etwas nachhaltig umsetzen? Und da weiss man einfach, es ist hirngerechter. Weil sonst, wir nehmen uns oft ganz viel vor und sind dann enttäuscht, gerade im Sport, weil wir es eben wieder nicht schaffen. Weil es einfach fürs Hirn so eine Umgewöhnung ist, von 0 auf 100, dass es dann extrem Widerstand gibt. Und mit diesen Microhabits kann man es wie so ein bisschen überlisten. Und da sagt man, so sollte man so ungefähr 28 Tage lang einfach jeden Tag eben einfach eine Minute, also 90 Sekunden, sollte, ja, ist noch gut, 2 Minuten und mehr nicht. Und so kann man dann Schritt für Schritt ein bisschen mehr wieder Bewegung in den Alltag bringen. Und zwar ohne, dass man einen Babysitter braucht oder irgendwie gerade muss irgendwie gross joggen oder sonst so etwas. Mara, hast du noch einen Buchtipp?
Ich habe noch einen Buchtipp. Und genau bei deinem Coaching-Hack wollte ich noch schnell einhängen, weil ich glaube, ich habe das wie so ein bisschen unbewusst auch gemacht, wo ich gemerkt habe, ich brauche wieder mehr Bewegung. Und was ich noch gemacht habe, ist wie so mir überlegt, für was habe ich eigentlich sonst keine Zeit? Oder zu wenig. Und habe gefunden, Musik hören. Und ich gehe jetzt, wenn ich gehe rennen, ich gehe ja nie lang. Aber dann höre ich immer meine Techno-Playlist und freue mich vor allem auf Techno-Playlist.
Ja, das ist eben Lohnung fürs Hirn. Oder wie das Hirn die Spur wechselt, sage ich, manchmal braucht es einen starken Reiz. Also, dass eine neue Gewohnheit wirklich sich etablieren muss, sich auch lohnen fürs Hirn. Und das heisst, es ist gut belohnt. Man kann sich übrigens auch auf die Schulter klopfen. Ah, funktioniert ja, auch.
Also mein Buchtipp, das mal ist aus der Reihe «Little People, Big Dreams». Das ist im Inselverlag, ist das eine Bilderbuchreihe. Und das sind immer Persönlichkeiten, die sehr divers sind, wo ich finde es auch einfach für Erwachsene mega toll, die dann porträtiert sind. Und aus dieser Reihe gibt es den Titel, sorry, «Pina Bausch». Und Pina Bausch war eine Tänzerin und sie ist dann Ballettdirektorin geworden und hat ein eigenes Tanztheater in New York gegründet. Und als Kind ist sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Eben, wir haben ja auch über Zugänge und Klassismus geredet. Und ich finde darum, dass ein wunderbarer Buchtipp für die Folge.
Luana, du darfst zum Abschied noch eine Karte ziehen.
Jetzt bin ich gespannt. Und wem gebe ich
sie? Du darfst sie vorlesen.
Welchen vermeintlichen Mangel versuchst du heute noch zu kompensieren?
Hast du eine Antwort auf das überhaupt?
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe wahrscheinlich viel Mängel oder viel
vermeintliche Mängel. Finde ich vermeintlich noch ein wichtiges Wort, ja, auf dieser Karte.
Mängel ist ein bisschen hart, ja.
Ja.
Vermeintliche Mängel, wo ich über meine, ganz bewusst, ich bin mir denen ganz fest bewusst, vielleicht auch über meine Sportlervergangenheit, und ich tue die kompensieren, über meine Stärken und über das Umfeld, wo meine vermeintlichen Mängel komplettiert. Also weißt du, was ich meine? Mein Team oder meine Leute rundherum sind dann dort stark, wo ich vermeintlich den Mangel habe. Und so sind wir auch komplementär und funktionieren gut. Kommen dann haben wir das Gehege, werden zusammen besser.
Das finde ich einen mega schönen Abschluss.
Und ich finde, es passt ganz gut zum Einstieg auch mit alles im Griff haben. Wie vielleicht könnte man auch sagen, also eben darum, ich finde es so wichtig, vermeintlich, weil was ist denn schon Mangel? Oder wenn wir auch bei der Leistungsgesellschaft sind und wie schön ist es, wenn man darf sagen, das kann ich gut und eben wie du jetzt sagst, andere können anders gut und dann ergänzt man sich wie so ein Puzzle.
Ja, und auch etwas, was unsere Arbeit immer auch ausmacht, Sarah. Ich finde, wir ergänzen uns auch optimal und ich weiss, ich muss gar nicht alles können, weil Sarah deckt...
Wie sie denkt an mein Ladekabel, verstehst du? Hey, ich meine, Entschuldigung, oder? Hey, Luana, danke, es war eine Freude. Ich konnte noch lange weiter mit dir reden. Es
war mega schön gewesen. Danke vielmals.
Und ich muss jetzt das Fenster aufmachen, weil sonst muss ich mich wirklich abziehen.
Ich wie wenn wir im Training sein.
Danke vielmals. Ciao, Luana.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.